Ich werde das jetzt einfach in die Hand nehmen, so. Ist mir egal. So, so viel zum Krawattennadelmikrofon. Ich habe auch keine Krawatte dabei. Also gut, ja, also Abkürzungen werden vorkommen. Mobilfunk. So, das ist eine leider sehr schlecht skalierte Grafik, die nicht im Vektorformat vorlag. Wir haben also die unterschiedlichen Generationen von Mobilfunksystemen hier sichtbar. Bitte? War wieder irgendwas falsch mit dem Ton? Nein, alles gut. Okay, gut, ja, also ja, wenn man jetzt die deutsche Situation sich speziell anschaut, gab es irgendwie A-Netz, B-Netz, C-Netz, das ging irgendwie schon in den 50er Jahren los mit irgendwie Zugfunknetz, wurde dann später irgendwie zum allgemeinen, wie war das, bewegter öffentlicher Landfunk oder irgend sowas. Dann die unterschiedlichen Generationen, also bei sowas wie A-Netz sprach man ja noch gar nicht von irgendwie einem G, wird man heute rückwirkend manchmal als 0G bezeichnen, weil es eben noch ein vorzelluläres Mobilfunksystem war. Dann B-Netz, C-Netz als erste Generation der Mobilfunktechnologie noch mit analoger Sprache und dann eben ab 1991 in Finnland, 92 oder so glaube ich in Deutschland, die D-Netz, E-Netz, also GSM-Mobilfunksysteme und so weiter. Das ist also die Zeitskala, über die wir hier so sprechen, und es gibt tatsächlich für diesen kompletten Zeitbereich freie Software. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie nur so, ja, das war die prähistorische Zeit, sondern all das kann man mit freier Software machen heutzutage. Ja. Es gab also zunächst irgendwie analoge Netze unterschiedlichster Standards. Ich werde die Slides jetzt nicht im Detail vorlesen, die ganzen Abkürzungen und Benamungen vorlesen. Wichtig ist eigentlich nur, wenn man sich das anschaut, dass die Technologie vor dem 2G-Mobilfunk eben sehr national war und jedes Land sein eigenes Süppchen gekocht hat, seinen eigenen Standard entwickelt hat. Dann die ersten, die irgendwie Roaming oder eben die Möglichkeit hatten, das Telefon in andere Länder mitzunehmen, waren NMT, die nordischen Mobilfunknetze, dann in dem Bereich 1G angesiedelt, steht jetzt hier gar nicht auf der Slide drauf. Dann kam eben irgendwie die zweite Generation der digitalen Mobilfunknetze, wozu im Wesentlichen auf der einen Seite CDMA, unterschiedliche Varianten davon und auch D-AMPs und noch andere, ich habe jetzt nicht alle aufgelistet, aber hierzulande eben vor allem das GSM-System, was dann später eben durch GPRS und eGPRS oder Edge erweitert wurde im Bezug auf Paketdatenübertragung. Später dann die dritte Generation, hierzulande bekannt als UMTS, in Amerika eher WCDMA, ist aber das Gleiche. Dann 4G, auch bekannt als LTE, und 5G letztlich in zwei Ausprägungen, einmal 5G als NSA, Non-Standalone, und 5G SA. Ja, reines 5G ist tatsächlich nur Standalone, dieses Non-Standalone ist ja so ein Marketing-Trick, das 5G zu nennen. Die eigentliche 5G-Netzwerktechnik kommt mit dem 5G Standalone. Gut. Ja, wir hatten also eben das, was ich gerade schon gesagt hatte, nationale Standards und so weiter. Vielleicht auch noch interessant als irgendwie kurzen historischen Abriss, bevor wir zur freien Software dann kommen, das 2G GSM-System auch erst als regionales europäisches System gedacht war. GSM steht also nicht, wie man das heute nennt, Global Standard for Mobile Communications, sondern ursprünglich war das die Groupe Speciale Mobile innerhalb des CEPT, das Komitee Consult, nein, das CCITT war es, oder was ist CEPT? Egal. Jedenfalls ein Gremium der unterschiedlichen nationalen Postbehörden der Länder. Es musste dann auch erstmal diskutiert werden, dass man Englisch als Standardisierungssprache verwendet, weil die internationale Sprache des Postwesens ist Französisch. Und man dachte also, dass man, ich glaube, die ersten Prognosen waren, dass man 2 Millionen Netzteilnehmer in ganz Europa im Jahr 2000 mal haben wird. Das war so die große irgendwie Hoffnung. Ja, wir reden also über die zweite Hälfte der 80er Jahre, in denen es spezifiziert wurde und eben 1991 das erste Deployment dann davon. In USA eben noch CDMA und verwandte Technologien als Konkurrenz dazu, und dann hat sich GSM erstaunlicherweise sehr schnell global durchgesetzt. Und das, was wir heute kennen, dass die Systeme weltweit einheitlich sind, das ist eben erst tatsächlich seit dem 3G so designiert. Also 3G war dann das erste, was am Tag 1 irgendwie quasi der Spezifikation schon als globales System geplant war. So, da will ich jetzt nicht im Detail eingehen, keine Angst. Ich wollte nur kurz nochmal so, bevor wir die einzelnen Projekte uns anschauen und wirklich nur so aus der absoluten, wie sagen, Vogelsperspektive, dass das halt, es ist nicht irgendwie so, was weiß ich, wie wenn ich mir jetzt irgendein anderes System anschaue, was ich vielleicht eher kenne im Internetbereich, oder wenn ich mir Ethernet anschaue, da habe ich einen Switch und habe ich einen Router und dann habe ich einen Host. So, das ist relativ einfach. Da gibt es irgendwie 3 Rollen im Groben. Ja, bei den klassischen Mobilfunknetzen ist das halt eine sehr andere Architektur. Wir haben also die Intelligenz in den Netzwerken Geräten selber, also in der Netzwerkinfrastruktur und nicht die Intelligenz in den Endgeräten. Ja, die Idee vom Internet und IP ist ja, die Intelligenz ist im Host und der Router ist ein dummes Gerät. Und das ist halt im Mobilfunk komplett anders. Und das ist halt ein sehr verteiltes Netzwerk mit sehr vielen unterschiedlichen Netzwerkelementen, deren Namen ich jetzt nicht alle hier irgendwie erwähnen werde. So, das Relevante ist aber, und das ist natürlich auch anders bei den unterschiedlichen Technologien, da werden wir kurz drauf schauen, das Relevante ist eigentlich nur, dass es unterschiedliche Netzwerkelemente gibt, die standardisierte Schnittstellen dazwischen haben. Ja, wir haben also jetzt hier in dem Fall zum Beispiel zwischen dem Telefon und der Basisstation haben wir eine Schnittstelle, die ist UM bezeichnet. Ja? Und dann haben wir irgendwo anders eine Schnittstelle, die wird A bezeichnet und wie auch immer. Und diese Schnittstellen, die sind eben standardisiert. Im 2G noch nicht alle so ganz herstellerunabhängig und wirklich das alles interoperiert. Aber bei den späteren Generationen dann tatsächlich so, dass man da einen Mix und Match machen kann. Also man kann irgendwie eine Komponente A vom Hersteller A mit einer Komponente B vom Hersteller B nehmen, weil alle den gleichen Standard implementieren. Natürlich gibt es immer mal irgendwie Interpretationsunterschiede, wie überall, wo unterschiedliche das Equipment zusammenkommt, das hat man aber in anderen Technologien auch. Es ist nichts Mobilfunkspezifisches, dass es mal irgendwie Interoperabilitätsprobleme gibt. So, und das ermöglicht es halt, dass man jetzt wirklich auch Mix and Match einzelne Komponenten davon irgendwie als freie Software benutzen kann und andere Komponenten proprietär, weil die Schnittstelle dazwischen ist ja standardisiert. Das ist also der Punkt, den ich jetzt hier rüberbringen will. So, und der andere Punkt ist, dass die ganzen Abkürzungen, Bezeichnungen, Schnittstellen, Protokolle alle generationsspezifisch sind. Ja? Also es gibt keine A-Schnittstelle und kein ABIS und kein UM, wenn ich nach 3G gehe. Also die nächste Slide, die gerade schon da war, die jetzt nicht möchte, genau. Da heißt es alles anders. Da ist UMUU und das A-Interface heißt jetzt IU und also alles heißt anders. Die Netzwerkelemente, manchmal heißen sie noch gleich, manchmal aber auch schon anders. Spätestens bei 4G wird es komplett anders, weil das ist ja die Revolution. Und vielleicht an der Stelle noch mein Seitenhieb auf LTE steht ja für Long Term Evolution. Ja, da war die Idee, wir machen jetzt was uns dann lange Zeit irgendwie helfen wird. Ja, dann kam 5G und man hat alles anders gemacht, aber auch wirklich alles. Ja, jedes einzelne Protokoll, jede Layer, alles ist komplett anders. Also die Long Term Evolution war genau 10 Jahre. So. Warum will man jetzt sein eigenes Netzwerk überhaupt erstmal laufen lassen? Das ist vielleicht eine interessante Frage. Naja, im Wesentlichen irgendwie deshalb, weil man die Technologie besser verstehen will. Also das war auch meine Intention, als ich angefangen habe, irgendwie da Software zu schreiben in dem Bereich. Ich habe lange Zeit irgendwie IP-basierte Netzwerke und Ethernet und WLAN und den ganzen Kram irgendwie gemacht und irgendwann fand ich es langweilig. Dachte mir, irgendwas Interessanteres, Komplexeres muss ich mir jetzt mal anschauen und dann bin ich beim Mobilfunk gelandet. Und der hat leider die Eigenschaft, dass er immer komplexer wird und so viele neue Spezifikationen die ganze Zeit rauskommen, dass ich vermutlich bis zur Rente oder wahrscheinlich bis zum Tod nicht mehr irgendwie davon wegkommen werde. So, aber letztlich ist halt, ich kam aus der Internetwelt und da war ich es gewohnt, dass man irgendwie den Protokollstack im Source Code hat, ob jetzt im BSD oder im Linux oder sonst irgendwo. Ja, und man hatte alles, man konnte alles irgendwie verstehen, man kannte jedes Bit und konnte damit spielen so. Und das war halt im Mobilfunk nicht so und deswegen bin ich in die Richtung gegangen und eben mit der Möglichkeit, ein eigenes Netz laufen zu lassen als das Labor oder sonst irgendwas, hat man eben die Möglichkeit, das im Bildungsbereich einzusetzen, also sich selber fortzubilden oder halt auch im Schulungsbereich oder Studium oder was auch immer. Man kann natürlich Forschung machen, in welche Richtung auch immer. Sehr viel Security-Forschung ist auch erst ermöglicht worden durch die Open-Source-Implementation, die es gab. Oder die es gibt jetzt heute, weil man vorher halt einfach nicht mal irgendwelche Nachrichten manipulieren konnte und gucken konnte, wie reagiert das Gegenüber, wenn die Nachricht mal nicht spezifikationskonform ist. Ja, dann auch Test natürlich. Wenn man jetzt irgendein Gerät entwickelt, irgendein IoT-Gerät oder so, wenn man das gegen das produktive Netz testet, weiß man ja nie, was passiert da gerade. Wie ist das ausgelastet? Wie kriegt man jemals reproduzierbare Testergebnisse hin? Eigentlich nur, indem man sein eigenes Netz irgendwie betreibt. Und dann zu guter Letzt hat man eben auch die Möglichkeit, Funktionen oder Features zu benutzen, die es vielleicht in den kommerziellen Netzen gar nicht gibt oder die dort nicht benutzt werden oder angeboten werden zum Beispiel. Ja, also Deutschland war ja bekanntermaßen ultra spät, also einige Jahrzehnte zu spät, Cell-Broadcast zur Notfallalarmierung zu nutzen. Ja, im Osmocom-Mobilfunknetz, also in Open-Source-Implementation hatten wir das, bevor es irgendwie produktiv ausgerollt wurde in Deutschland. Da konnte man mit sowas halt schon experimentieren. Ja, warum freie Open-Source-Software? Naja, muss ich auf der Veranstaltung wahrscheinlich nicht erklären. Ja, komische Frage. Natürlich, weil man alles als Software haben will. Und was braucht man jetzt, um sowas laufen zu lassen? Naja, auf der einen Seite irgendwelche Telefone oder Modems, die kann man proprietär ganz normal hier irgendwie komische Geräte mit tausenden Prozessoren und Gigabyte an proprietärer Software nehmen. Man kann aber auch zumindest im Laborbetrieb, wenn wir eingehen auf die Projekte, eben auch die Telefonseite in Open Source Software laufen lassen, zumindest für 2G, 4G und 5G. Und dann braucht man natürlich irgendwie SIM-Karten, weil das halt eben der Authentisierungsmechanismus ist. Das heißt, man braucht seine eigenen SIM-Karten, wenn man sein eigenes Netz betreibt. Braucht man irgendwie eine Basisstation, die letztlich die Funkschnittstelle anbietet gegenüber dem Telefon und dann eben den Rest der Netzwerkelemente, also alles, was wir auf den Diagrammen gesehen haben, jetzt exemplarisch für 2G, 3G und 4G. Die kann ich als Open-Source-Implementation nutzen. Das gibt es eben heute alles so. Kurzes Abkürzungsbingo und Übersicht über die unterschiedlichen Technologiegenerationen. Ja, für die Begriffe ist es immer ganz gut, wenn man das irgendwo mal nachschlagen kann. Deswegen habe ich das irgendwie auf die Slide gepackt. Ich werde die jetzt nicht alle so differenziert verwenden. Ja, alles heißt ja dann immer wieder anders in der jeweiligen Technologie. Die Terminologie, die ich jetzt hier verwende in dem Vortrag, ist relativ einfach. Ja, wir nehmen immer UE, User Equipment, für das Telefon. Wir nehmen immer die SIM für die SIM, egal ob das eine USIM, eine iSIM oder sonst irgendwas ist. Und wir sagen immer Radio Access Network für alles, was mit der Funkseite zu tun hat, auch wenn das mal anders hieß bei anderen Technologien und genauso eben CN oder Core Network für die Kernnetzwerkseite. Ja, also die Begriffe verwende ich jetzt einheitlich über alle Technologien, auch wenn es fachlich falsch ist. So, bei Telefon, ja, man kann, wie ich schon sagte, generische Telefone oder Mobilfunkmodems nehmen, wie man sie kaufen kann, alle vollständig proprietär. Und man hat die Alternative aber eben im Open-Source-Bereich. Für 2G gibt es das Projekt Osmocom BB, werde ich kurz nochmal drauf eingehen, auch gleich. Und für 4G und Teile von 5G zumindest gibt es das SRS UE als Implementation. Ja, also in den beiden Bereichen kann man auch die Telefonseite als freie Software benutzen. Ist jetzt nicht so der Fokus hier in dem Talk, weil es ging ja um Netzbetrieb und nicht um Telefonbetrieb. Ja, ist aber natürlich auch interessant, weil ich natürlich diese Telefone gegen kommerzielle Netze laufen lassen kann oder diese Open-Source-Implementation von Endgeräten. Und damit natürlich zum Beispiel Netzwerke testen kann, ja, wie die reagieren auf vielleicht Dinge, die nicht ganz so spezifikationskonform sind. Ja, dann vielleicht, da hinten ist eine Frage, ja.
Ja, die Sachen, die du gerade genannt hast, sind das Hardware?
Gehe ich noch drauf ein. Das war jetzt nur kurz Silber. Wir kommen gleich nochmal zu Osmocom BB und so weiter und was für Hardware und es kommt dann noch. Ja, ein bisschen Geduld noch, danke. So, ganz kurz noch zu SIM-Karten, da kommen wir vielleicht, als weil es ja noch so eine Voraussetzung ist. Wenn man also sein eigenes Netzwerk laufen lassen will, braucht man auch seine eigenen SIM-Karten. Kommt man bei 2G, kann man sich noch so ein bisschen drumherum mogeln, wenn man Authentisierung und Verschlüsselung ausschaltet, aber bei 3G und späteren Verfahren ist das alles verpflichtend, das heißt, ich komme nicht mehr drumherum und ich brauche meine eigenen SIM-Karten. Ja. Warum kann ich jetzt nicht eine SIM-Karte von T-Mobile oder O2 oder irgendwas nehmen? Weil da halt geheimes Schlüsselmaterial drauf ist, was geheim ist. Das heißt, nur der jeweilige Netzbetreiber kennt diese Schlüssel, die auf der Karte hinterlegt sind und damit kann ich natürlich nicht diese Schlüssel in meinem eigenen Netz benutzen, weil ich kenne sie ja nicht. Sie sind ja in der Karte drin und kommen da nicht raus und der Netzbetreiber gibt sie mir auch nicht. Das heißt, ich brauche immer meine eigene SIM-Karte dazu. So, wenn ich eine SIM-Karte als Open Source haben will, dann wird es so ein bisschen schwierig. Ja, zum einen gibt es irgendwie keine Implementation, die auf einem generischen Smartcard laufen würde, von so einer SIM-Karte. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass man keine Smartcard-Mikrocontroller kaufen kann, die dokumentiert sind, wo man irgendwie die Doku bekäme, ohne dass man NDAs unterschreibt, ja, die einem dann verbieten würden, irgendwie dafür Software zu schreiben. Und es gibt halt auch keine generischen Smartcards mit einem Open-Source-Betriebssystem. Ja, also das beißt sich alles so ein bisschen in den Schwanz. Was es aber sehr wohl gibt, ist eine FOSS, freie Software-Implementation. Ich habe jetzt hier Emulation geschrieben, aber eigentlich ist es eine Implementation einer ziemlich kompletten USIM. Also USIM ist die UMTS-SIM, das beinhaltet aber auch andere Funktionen. Die ist in diesem Git-Repository zu finden. Die kann man tatsächlich laufen lassen auf irgendwelchen generischen Mikrocontrollern, aber die sind halt nicht im Smartcard-Format. Ja, also wenn ich mir mein eigenes Gerät baue und nicht auf diesen physischen Formfaktor einer Chipkarte irgendwie gebunden bin, kann ich da einen, was weiß ich, irgendeinen Cortex-M3 oder irgendwas Mikrocontroller drauf machen, kann diese Software drin laufen lassen und habe dann auch die SIM-Karte als Open Source, wenn ich das möchte. Aber in dem mechanischen Formfaktor kriege ich es halt leider nicht. Es gab mal eine Zeit lang einen chinesischen Hersteller, der dokumentierte Smartcard-Chips. Chip City hieß die Firma, CC32 RS512, der Chip, die das verkauft hat, aber die gibt es inzwischen auch nicht mehr und damit hat sich's wieder erledigt, weil man keine dokumentierten Karten bekommt. So, was es aber gibt, sind proprietäre Implementationen, also proprietäre Mikrocontroller-Hardware mit proprietärem Kartenbetriebssystem, was aber voll konfigurierbar und programmierbar ist, gemäß der ganzen 3GPP und ETSI-Standards. Da gibt es eben vor allem die Produkte meiner Firma, die jedermann verkäuflich sind, auch in kleinen Stückzahlen, weil wenn man jetzt zu so einem großen SIM-Kartenhersteller geht und sagt, ich hätte da mal gern 10 zum Spielen, wird nicht funktionieren. Und mit den Karten, da kann man dann eben sein eigenes Schlüsselmaterial reinmachen und seine eigene Konfiguration hinterlegen und so weiter und das geht dann. Es gibt auch noch ein paar andere Anbieter, das will ich jetzt hier nicht ausschließen, ich kenne halt die eigenen am besten. Dann brauche ich eine Basisstation. Das heißt ja irgendwie, ich brauche Hardware. Und da sind wir jetzt bei der Frage von, gut, jetzt hier für die Basisstationsseite, für die Telefonseite kommen wir auch noch dazu. Brauche ich irgendwo ein Stück Hardware. Ich kann ja nicht aus einer reinen Software irgendwie eine Funkschnittstelle implementieren. Ja, ich brauche irgendwas, was sendet und empfängt, was die Sende- und Empfangsfunktion hat. Da kann ich jetzt sagen, ich nehme eine vollständig proprietäre Basisstation von einem klassischen Hersteller, ob das jetzt Ericsson, Siemens, Huawei, Nokia, was auch immer ist. Ja, Siemens baut natürlich keine mehr inzwischen, aber ich kann ja immer noch eine historische nehmen. Oder ich kann sagen, ich nehme so eine Mischung dazwischen, proprietärer Physical Layer und Hardware, aber mit dem Protocol Stack Layer 2 aufwärts in freier Software. Da gibt es Produkt zum Beispiel Sysmo BTS für 2G. Ich komme auch noch andere dann, wenn ich die einzelnen Technologien anspreche. Und dann gibt es letztlich die Option, die am meisten freie Software hat, wenn ich also sage, ich nehme einen Free- und Open-Source-Software Physical Layer und natürlich Higher Layer Protocol Stack auf einem sogenannten General Purpose SDR, also ein Software-Defined Radio. Und das hat dann den Vorteil, dass wirklich alles in freier Software ist. Hat aber auch gewisse Nachteile, komme ich nochmal später darauf zu sprechen. Und man braucht auch sehr spezielle Software-Defined Radios, damit das funktioniert, weil Mobilfunksysteme, zumindest die gängigen, die wie wir jetzt 2G, 3G, 4G, eben Vollduplex sind in der Regel. Bei TDMA-Systemen, also Zeitschlitzverfahren, wie sie bei 2G und 4G üblich sind, brauche ich Hardware-Sample-Timestamping in dem SDR, sonst habe ich einfach den zeitlichen Bezug nicht und das ganze System funktioniert nicht so. Und die meisten günstigen SDRs haben halt leider nicht diese Fähigkeiten. Und dann kommen noch dazu, ja, Good Drivers ist so ein Aspekt. Ja, es gibt ja irgendwie gefühlt 50 verschiedene SDRs, die man sich heute kaufen kann, aber leider würde ich sagen, 45 davon haben eine Driverqualität, die nicht ausreichend ist für irgendwie stabilen Netzbetrieb. Ja, das ist mal schön und mal schnell für eine gewisse Zeit was zu machen, aber der Langzeitbetrieb ist da leider nicht gesichert. So, gut, kommen wir noch dazu. Jetzt, was ist der Vorteil, eine proprietäre Basisstation zu nehmen? Naja, ich habe eine Basisstation, ist ein fertiges Produkt. Ich gehe mal davon aus, es funktioniert. Im Gegensatz zu einem SDR habe ich halt auch schon sowas wie HF-Bandfilter, Leistungsverstärker und so weiter mit drin. Das Gerät ist kalibriert. Wenn mir das sagt, es sendet mit so und so viel Sendeleistung, dann tut es das auch. Oder wenn es sagt, ich empfange diesen oder jenen Pegel, dann ist das so. Bei einem SDR ist es nicht so, ist alles unkalibriert, sind alles völlig wilde Werte, wenn ich es nicht nachmesse, haben die keine Aussage. Dazu kommt auch, dass natürlich eine fertige Basisstation als Produkt die harmonisierten Normen und Konformitätsanforderungen irgendwie erfüllt, die notwendig sind, damit ich sowas eigentlich rechtlich betreiben darf in der Europäischen Union. Ein SDR mit meiner eigenen Software hat das natürlich nicht. Auch so automatische sinnvolle Funktionen, wie das einfach nicht mehr gesendet wird, wenn die Taktreferenz nicht mehr gut genug ist und so. Das hat man halt bei einem normalen General-Purpose-SDR nicht. Ich kann aber natürlich nichts modifizieren in der proprietären Basisstation. Ich bin an den Hersteller gebunden. Es ist meistens als, wie soll ich sagen, kleines Lab oder Research unmöglich, irgendwie Updates zu bekommen oder Support. Einkaufen kann man die in der Regel nur bei irgendwelchen Gebrauchthändlern. Also es gibt tatsächlich spezielle Firmen, die nichts anderes machen, als gebrauchtes Telekom-Equipment zu verkaufen, auch in der EU mehrere davon. Da kann man eigentlich so ziemlich alles kaufen, was man will und meistens auch sehr günstig. Aber das ist halt dann der Graumarkt oder der Secondhand-Markt und dann muss ich halt mich selber drum kümmern, wo ich da irgendwie Software dafür bekomme und so weiter und wie ich die Dinge anspreche. Ja, das andere ist dann auch, dass während die Schnittstellen für die Kommunikation für die Anwenderdaten und für die Signalisierung alle standardisiert sind, ist das Management in aller Regel proprietär. Das heißt, da muss man dann halt schauen, wie man irgendwie damit zurechtkommt. Bei einigen haben das Leute schon rausgefunden, bei anderen nicht. Ja, und dann ist noch so ein unangenehmer Aspekt, je nach Hersteller, Firmenpolitik, aber viele davon zumindest haben sehr fein granulare Lizenzschlüssel, die man braucht. Ja, also für jedes Watt mehr an Sendeleistung und für jeden User mehr, den man haben will, muss man wieder irgendwelche Lizenzschlüssel reinfüttern oder einen Mechanismus finden, das zu umgehen. Ja, der Vorteil, wenn man jetzt das als mit einem SDR macht, mit Software Defined Radio, man kann natürlich alles ändern, jedes Bit bis zum Physical Layer runter. Man kann so eine Hardware auch für alles verwenden im Prinzip, solange es im Frequenzbereich liegt und die Bandbreite irgendwie unterstützt wird. Das heißt also, ich habe nicht ein Gerät, was genau für ein Mobilfunksystem oder überhaupt für Mobilfunk generell ist, sondern ich habe ein Gerät, mit dem ich so ziemlich alles machen kann. Man kann sowohl proprietäre Software wie zum Beispiel Amarisoft, das ist eine 4G und 5G Software-Implementation, die unter Linux auf einem x86-System läuft, was aber proprietäre Software ist, aber die eben diese Standards unterstützt. Oder man kann Open-Source-Software verwenden, man hat also unterschiedliche Software, die man mit der gleichen Hardware benutzen kann. Der Nachteil ist, naja, man muss sich halt auch wirklich mit der ganzen HF-Technik so ein bisschen beschäftigen. Ja, ich sehe das leider seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder was jetzt inzwischen, dass immer wieder Leute sich SDRs kaufen und damit irgendwas tun wollen, aber halt dann irgendwie keine Messtechnik haben und überhaupt keine Ahnung von Hochfrequenz Technik und dann wird es halt schwierig. Ja, oder dann also geht es schon damit los, dann braucht man eine hochgenaue Taktreferenz, also einen ofengeheizten Quarzoszillator oder einen GPS-disziplinierten Oszillator, weil ohne wirklich sehr exakten Takt, und da reden wir über, ich glaube, 50 Parts per Billion, also nicht per Million, sondern per Billion, das ist die Genauigkeitsanforderung in den Mobilfunkstandards, sieht mein Telefon halt gar nicht das Netz. Also ich kann alles korrekt konfigurieren, ich kann alles richtig machen, nur der Takt ist nicht genau genug und dann sehe ich nicht mal, dass da eine Zelle ist am Telefon. Ja? Und dann, ja, dann gibt es irgendwie, ja, geht halt nicht, ja, als Fehlermeldung auf irgendeiner Mailingliste. Und dann muss man den Leuten wieder sagen, naja, hast du überhaupt einen genauen Oszillator. So, ja, das ist also halt der Vor- und Nachteil. Man kann da viel tun, aber man muss halt schon in die Technik tiefer einsteigen und gerade Softwareentwickler, reine Softwareentwickler tun sich da ein bisschen schwer manchmal mit der HF-Technik. Und es kann natürlich auch eigentlich einfach unglaublich viel schief gehen. Ja, viele der SDRs sind über USB angeschlossen und jeder, der viel mit USB sich beschäftigt hat, weiß, das ist eher so ein, funktioniert meistens, aber manchmal halt auch ganz komisch nicht. Dann hat man natürlich bei diesen ganzen harten Echtzeitsystemen harte Anforderungen, wenn irgendwie mal irgendwie der Rechner zu busy ist oder wenn irgendein komisches BIOS-Teil im System Management Mode irgendwas zu lang tut, dann gehen halt Samples verloren und also das ist halt alles so ein bisschen, kann man alles machen, aber da muss man halt dann schon auch bereit sein, vielleicht ein bisschen Zeit damit zu verbringen. Proprietäre Basisstation funktioniert halt an der Stelle. Kommt darauf an, ob man sich jetzt mit den unteren oder den oberen Layern beschäftigen will. So. Dann haben wir sozusagen den Basisstationsteil. Wie sieht es jetzt mit dem Rest des Netzes aus? Ich brauche ja eben diesen Rest. Die Basisstation an sich, die bringt mir nichts, weil da kommt halt nicht irgendwie was raus, was irgendwie womit ich interagieren könnte. Ja, ist nicht wie ein WLAN-Access Point, wo irgendwie gebridgete Ethernet-Frames rauskommen, sondern das sind halt spezielle Mobilfunkprotokolle. Und da gibt es jetzt, der klassische Ansatz ist proprietäre Hardware mit proprietärer Software von Ericsson, Nokia, Huawei, wie sie auch immer alle heißen. Ist natürlich teuer und extrem rar und selten, da mal ranzukommen, weil wenn man nicht irgendwie Millionen ausgeben kann und ein großer Operator ist, dann wird man da halt gar nichts erst einkaufen. Ansonsten gibt es inzwischen eben auch Lösungen mit proprietärer Software auf generischen Linux-Rechnern. Kann man einkaufen, gibt's, funktioniert wohl auch für unterschiedliche Skalierbarkeitsstufen und eben auch, das ist ja der Punkt dieses Vortrags, Free und Open Source Software für die unterschiedlichen Technologien und die schauen wir uns jetzt dann genauer an. Wir werden auf mehrere Osmocom-Projekte zu sprechen kommen, deswegen ganz kurz ein Slide dazu. Osmocom steht für Open Source Mobile Communications, das ist ein Projekt, was inzwischen, ich weiß nicht, sind wir bei 170 oder was, Git Repositories oder was auch immer hat, alle irgendwo mit Mobilfunk zu tun haben oder artverwandten Technologien. Viele Leute haben vielleicht schon mal RTL-SDR benutzt, wenn sie sich mit Funktechnik beschäftigen. Das ist auch ein Projekt, was aus dem Osmocom-Universum kommt. die meiste bezahlte Arbeit an Osmocom-Projekten fließt tatsächlich in die 2G, 3G Mobilfunkinfrastruktur, über die wir gleich sprechen, auch heute noch, auch in 2025 gibt es immer noch genug Firmen, die viel Geld in die Hand nehmen, dass 2G weiterentwickelt wird. Ja. Nicht in Deutschland, aber in vielen anderen Teilen der Welt. Oder auch in Deutschland, aber gut, eher Nischen, da will ich jetzt nicht hin. Es gibt auch andere Projekte, die jetzt nicht mit dem Mobilfunk, wie wir ihn vom Telefon her kennen, sondern auch, was weiß ich, Turaya, Satellitentelefonie, Tetra, was auch immer. Vielleicht noch ganz kurz dazu, Osmocom ist im Gegensatz zu manchen anderen Projekten, die ich anspreche, ein klassisches Open-Source-Projekt wie Linux halt auch. Also es gibt keine Firma, die irgendwie dahinter steht, es gibt kein Copyright-Assignment, es gibt kein Dual-Licensing, es gibt kein Open-Core. Diese ganzen Dinge gibt es in Osmocom nicht. So, wenn man jetzt also sich mit historischen 0G oder 1G-Telefonen beschäftigen will, gibt es Osmocom analog. Damit kann man also tatsächlich irgendwie ein A-Netz, B-Netz oder C-Netz aufbauen und damit sein altes Autotelefon, was man irgendwie geerbt hat, benutzen. Das Problem, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, generell ist natürlich immer die Frage der Frequenznutzung und der Lizenz für die Frequenznutzung. Habe ich jetzt geschickt ausgeklammert bisher. Ja, es ist ja so, dass man, wenn man irgendwo senden will, in der Luft sozusagen oder im elektromagnetischen Spektrum, braucht man ja eine Lizenz in eigentlich allen Ländern der Welt. Der legale Weg, dahin zu kommen, wenn das Frequenzen sind, bei denen das möglich ist, ist, dass man eine Versuchsfunklizenz bei der Bundesnetzagentur beantragt. Das kann jeder, da muss man kein Funkamateur oder irgendwas sein, das kann jede Person oder Firma oder Uni. Und muss man halt schauen, ob an dem Ort, in dem Frequenzband, was man da gerade machen will mit der Sendeleistung, die man braucht und so weiter, ob das da möglich ist oder nicht. Es ist ein eigenes Thema, sehr bürokratisches Thema. Ich sage nur, wenn man das nicht will, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt einen fahrradischen Käfig, also so eine Schirmkammer, in der man diese ganzen Dinge macht. Die sind ja in EMV-Laboren oder anderen Einrichtungen vorhanden. Oder man begeht zu aller Mindest eine Ordnungswidrigkeit, die mit 1.000 Euro Geldbuße belegt ist. Oder wenn man dann tatsächlich kommerzielle Mobilfunknetze stört, dann geht es schon Richtung Straftat. Aber wenn man also nicht diese Schwelle überschreitet, dann bleibt es bei der Ordnungswidrigkeit. Wenn man jetzt die Telefonseite sich anschaut, gibt es die Möglichkeit, das für 2G, also für GSM, mit dem Projekt Osmocom BB zu machen. BB steht für Baseband an der Stelle. Hier haben wir spezielle Feature-Phones, also so Baujahr 2000 und weiß ich nicht, 5 rum oder so, glaube ich, GSM-Telefone mit einem Texas Instruments Calypso-Chip genommen. Und haben die Software, die proprietär die darauf verwendet, einfach nicht benutzt, sondern haben unsere eigene geschrieben dafür. Das kann man vom, sag ich mal, Reifheitsgrad der Software als Testtool oder Messgerät verwenden, kann da auch tatsächlich telefonieren, SMS, USSD damit machen. Aber das ist halt nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise für Batterieverbrauch optimiert und Handover ist, also Zellwechsel beim Telefonieren ist nur so rudimentär vorhanden. Also ist alles so ein bisschen, ist halt ein Research- und Debugging-Tool und nicht was man irgendwie produktiv verwenden will. Die Entwicklung hat auch ziemlich stagniert. Es gab jetzt vor 2-3 Jahren mal wieder eine Aktivität, dass man nicht nur diese alten und inzwischen etwas schwierig zu beschaffenden Calypso-Telefone benutzen kann, sondern dass man auch das mit einem Software-Defined Radio benutzen kann. Das ist jetzt die einzige Entwicklung der neueren Jahre, aber es ist ansonsten abgehangen und passiert nicht mehr viel. Die Alternative dazu, wenn man 2G mit Source Code verfügbar machen will, dann kann man FreeCalypso verwenden. Das ist ein Projekt, was unbeabsichtigt veröffentlichten oder eigentlich schon beabsichtigt veröffentlichten Source Code verwendet, der von Texas, also ursprünglich von Texas Instruments stammt. Und die haben das irgendwie einem spanischen Telefonhersteller gegeben, der Telefone gebaut hat. Und der hat irgendwann das SourceForge war das noch natürlich, ja, auf SourceForge hochgeladen mit den ganzen Cross-Compilern, den Proprietären und was auch immer. Und ich glaube, man kann das heute da immer noch runterladen. Also es lag da bestimmt 10 Jahre, ohne dass es irgendjemand irgendwie gelöscht hätte. Also Texas Instruments macht ja auch schon lange keine Mobilfunkchips mehr. Da ist einfach kein Interesse mehr da. Also rechtlich ist es natürlich immer noch eine Urheberrechtsverletzung, aber der Source-Code ist da und die FreeCalypso Leute haben halt den Code genommen und ihn verbessert und neue Features eingebaut und auf mehr Telefone portiert und so weiter. Das kann man auch tatsächlich als normales Telefon benutzen, ist aber kein Open Source, weil eben unter keiner Open Source Lizenz. Die 2G-Seite, wenn man jetzt ein 2G-Netz betreiben will, dann kann man das mit Osmocom CNI machen. Osmocom CNI ist Cellular Network Infrastructure. Ja, das sind jetzt diese ganzen Abkürzungen, die ich da hingeschrieben habe, also die, die vorhin auf dem Diagramm aufgelistet waren für 2G, die einzelnen Netzwerkelemente, und zwar nicht nur für 2G klassisch, also GSM, Circuit Switched, Telefonie und SMS, sondern eben auch für GPRS und Edge, also 2.5G bzw. 2.75G, die Paketdatenerweiterung, die es bei 2G gab. Das wird nicht nur im Laborbereich benutzt, sondern inzwischen auch produktiv. Ich glaube, habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber wir sind schon bei fünfstelliger Zahl an Basisstationen und Millionen von Gesprächsminuten am Tag, die da irgendwie in produktiven Netzen rübergehen, die Osmocom einsetzen, also Osmocom CNI. Und man kann das mit einer Reihe von unterschiedlichen Basisstationen betreiben, also die richtig proprietären klassischen von unterschiedlichen Herstellern. Aber muss man halt genau gucken, was unterstützt ist im Code. Nicht jede ist unterstützt, aber von diesen namentlich genannten werden einige unterstützt. Dann kann man mit proprietären Hardware und Physical Layer arbeiten oder eben der vollen Open-Source-Variante mit einem generischen SDL und der Software Osmo TRX, die dann mit den ganzen anderen Komponenten zusammenarbeitet. Das Ganze sieht dann in etwa so aus, wenn man das betreibt. Ja, also man hat diese ganzen unterschiedlichen Komponenten, die hier schön aufgeführt sind. Die ist immer die Abkürzung aus der Spezifikation mit Osmo davor. Jedes davon ist ein eigenes Programm, das macht eigene Sockets und Schnittstellen, hat ein eigenes Config-File und so weiter, sind alles eigene Programme. Ja, man hat also wirklich das verteilte Mobilfunknetz, so wie es der echte Operator hat, hat man das auch bei sich laufen, kann man natürlich alle über Localhost mit sich selber sprechen lassen, kann man auch alles auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Sind alles kleine, sehr effiziente C-Programme, die nicht viel Ressourcen brauchen. Das Ganze gibt es dann auch für 3G. Da ist dann die Auswahl der möglichen Basisstationen sehr beschränkt, weil wir für 3G ein Netzwerkelement nicht als freie Software haben, den sogenannten RNC, den Radio Network Controller, was der Base Station Controller im 2G war. Und das heißt, wir können nur mit sogenannten H-Node-Bs sprechen, aber nicht mit Node-Bs. Und H-Node-B, das H steht für Home, das sind also die sogenannten Femtozellen. Das heißt, wer mal irgendwie eine 3G-Femtozelle hatte oder gesehen hat, das waren so kleine Zellen, die man sich zu Hause oder in die Firma hängen konnte, wenn da schlechte 3G-Netzabdeckung war. Mit diesen Geräten können wir im Prinzip interagieren. Die Schwierigkeit ist immer, dass diese Geräte in der Regel IPsec nach Hause telefonieren sozusagen, also zu einem Gateway bei dem Netzbetreiber, und man die erstmal routen muss und umkonfigurieren muss, dass sie sich eben zu dem eigenen Core-Netzwerk verbinden, statt zu dem Netzbetreiber, der inzwischen natürlich längst abgeschalten ist, weil es gibt ja kein 3G-Netz mehr in Deutschland. Ein Gerät, was relativ anwenderfreundlich da ist, vergleichsweise, ist von IP Access, die sogenannte Nano 3G, die findet man immer mal wieder. Bei allen anderen, ja, muss man dann schon schauen, wie man da irgendwie die Dinger aufhackt und erstmal root wird. Die sind auch in der Regel schon relativ stark abgesichert, also man darf davon ausgehen, dass die alle Secure Boot benutzen und man nicht einfach irgendwie einen Flash-Chip auslöten und irgendwas ändern kann oder so, also so einfach ist es nicht. Da muss man dann schon irgendwie die Lücken im Bootloader finden und solche Dinge, das ist nicht ganz so trivial. So, eine Alternative, ein 2G-Netz zu betreiben, wäre OpenBTS. Hat nichts mit den Osmocom-Projekten zu tun, ist aber auch ähnlich wie die Osmocom-Projekte 2008 entstanden. Und das implementiert eben nicht diese ganze verteilte Architektur mit den 1000 Komponenten, die wir hier sehen, mit den ganzen standardisierten Schnittstellen, wo man dann Mix und Match machen kann, sondern OpenBTS ist eine minimale Brücke zwischen der Funkschnittstelle des GSM-Mobilfunks und SIP auf der anderen Seite. Ja, man hat also ein Programm und das spricht auf der einen Seite irgendwie Luftschnittstelle und auf der anderen Seite SIP. Und all die Funktionen, die normalerweise diese Komplexität und die ganzen unterschiedlichen Schnittstellen, die gibt's nicht. Damit kann man halt auch nicht ein Mix and Match machen, sondern man kann halt nur eben irgendwie SIP zu GSM umsetzen. Wenn man das will, ist es ein gutes Projekt. Ist leider inzwischen etwas vernachlässigt vielleicht oder auch fertig, keine Ahnung. Aber jedenfalls der letzte Commit, der irgendwas funktional geändert hat im Repository, ich habe gerade heute geguckt, war 2017, ist also schon ein bisschen angestaubt. YatBTS ist ein anderes Projekt, ursprünglich gestartet als Fork von OpenBTS, implementiert eben auch nicht diese verteilte Netzwerkarchitektur. Der Unterschied ist, dass sie die Layer 3, also die höher liegenden Protokolle, in JavaScript tatsächlich implementieren. mag man so ein bisschen so, ja. Aber also viele Security Researcher mögen das ganz gern, weil sie da halt sehr schnell und sehr einfach irgendwelche Logik oder irgendwelche State Machine oder was auch immer verändern können. Sehr viel einfacher, als es jetzt ist, wenn man C-Code anfassen muss. Da muss man ja viel mehr von Hand machen. Also ist zwar vielleicht ein bisschen eine schräge Wahl, aber hat durchaus seine Stärken. Ist genauso wie OpenBTS ein Open-Core-Business-Modell. Das heißt, die haben immer eine proprietäre Variante, die mehr kann. Mit Copyright-Assignment eine Firma und so weiter. Hier ist auch der letzte wirklich funktionale Commit in 2020 gewesen. Passiert also auch nicht mehr ganz so viel aktuell. So, wenn man jetzt den Schritt macht, wir haben jetzt 2G, 3G abgehandelt, wenn man jetzt zu 4G gehen will. Kommen wir zu etwas moderneren Technologien. Da gibt es zum einen zu erwähnen im Core-Netzwerk das Projekt Open5GS. Wird man sich erstmal ein bisschen wundern. Moment, wir sprechen doch über 4G, aber warum ist da 5G im Namen? Das ist, weil das Projekt irgendwann dann angefangen hat, auch 5G einzubauen. Früher hießen die mal NextEPC. Das würde man als Kenner der Abkürzungen eher mit 4G assoziieren, weil EPC der Evolved Packet Core ist. Und Evolved Packet Core hat ein Evolved drin und damit muss es mit LTE zu tun haben, weil LTE ist Long-Term Evolution. Ja, also immer wenn irgendwo Evolved steht, hat es mit 4G zu tun. Irgendwo, wenn überall New drin steht, dann ist es 5G. Ja, ich frage mich, was nach 5G kommt. Kommt dann irgendwie Latest oder Hyper oder ich weiß es noch nicht. Ja. Gut. Last, ja nee, das, most recent, ja, also irgendwas mit new zu benennen, ist immer so eine dermaßen schlechte Idee, das sollte eigentlich jeder inzwischen verstanden haben. Bitte? Ja, ja, genau, so, oder im Linux-Kernel, aus meiner Sicht gibt es ja NAPI, die New API für Netzwerktreiber, die ist inzwischen 25 Jahre alt. Frage da hinten.
Dort gibt es im 2G das sogenannte Evolved Edge. Also das ist
ja
dieses Edge mit bis zu 1 Gigabit.
Ja, das gibt es in der Theorie. Ich habe nie irgendein Gerät gesehen, was das in der Praxis implementiert. Also das ist halt, wenn man sich die Spezifikation anschaut von 3GPP, sind da immer die obskursten Features drin, die ich noch nie irgendwo gesehen habe. Also da muss man wirklich, wenn man die Specs liest, muss man immer sehr gut irgendwie den Background haben, zu wissen, was davon ist jetzt wirklich irgendwie relevant in der Praxis und was davon ist irgendwas Esoterisches, was sie sich irgendwann mal ausgedacht haben, was letztlich niemand implementiert hat. Ja, und das Evolved Edge ist, also es gibt so ein paar Dinge, die sind aber eher Edge 2, die dann tatsächlich benutzt werden. Also inzwischen gibt es sowas wie Wideband AML über 8 PSK, also neuere Sprachcodex. Aber das meiste davon, so ein anderer Rohrkrepierer war ECGSM IoT, das Extended Coverage Internet of Things GSM. Wo man also dann mit bis zu 27-maliger Wiederholung der Nachrichten und was weiß ich was für speziellem Coding noch weitere Reichweiten für Smart Meters irgendwie hinbekommen hat in der Spezifikation, aber ist auch nie irgendwo ausgerollt worden, meiner Meinung nach. Gut, aber es gibt alle möglichen tollen Entwicklungen, aber schauen wir mal, dass wir bei den Dingen bleiben, die in der Praxis existieren. Also Open5GS hat als EPC gestartet, also eben 4G-Projekt und kann auch heute noch als 4G-Core verwendet werden. Es ist ein unglaublich faszinierendes Projekt, weil das tatsächlich, ich würde vermuten, über 90, wenn nicht vielleicht 95% des Codes von einem Autor stammen. Und das ist wirklich ein verdammt umfangreiches Projekt. Es ist Sukchan Lee, der, haltet euch fest, im Ministerium für Wiedervereinigung in Südkorea arbeitet. Und da hat er halt wenig zu tun. Ja. Ja. So, Open5GS wird viel im Lab- und Research-Bereich verwendet. Für produktiven Einsatz hätte ich so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen, weil der Code halt sehr viele Asserts beinhaltet. Also immer, wenn irgendwas passiert, was nicht so ganz vorhergesehen ist, Assert und beenden. Ist vielleicht für hohe Verfügbarkeit im produktiven Einsatz nicht ganz so ideal. Aber ist ein unglaublich bewundernswertes Projekt und kann ganz viel. So, für 5G kann man das auch mit Open5GS machen, wie der Name ja impliziert. Das ist halt eben ein 5G-Core, der eben auch 4G noch kann. Man kann damit sowohl 5G Standalone als auch 5G Non-Standalone betreiben und eben auch 4G. Man hat die volle Auswahl an Basisstationen. Auf der einen Seite proprietär und zwar tatsächlich jeder Hersteller, weil bei 4G 4G diese Schnittstelle, das sogenannte S1-Interface, was die Basisstation mit dem Rest des Netzes spricht, tatsächlich sauber durchstandardisiert. Ach, Entschuldigung, bei 4G, ja, bei 5G sind wir bei N2. Die letzte Slide war S1, ne? Genau, ja. So, die Schnittstelle also von der Basisstation zum Rest des Netzes, die bei 5G N2 heißt, die ist entsprechend standardisiert und man kann da alles Mögliche benutzen. Man hat aber auch die Option, wie beim 4G, eine Open-Source-Basisstation mit SDR zu nutzen, nämlich die Software SRS-RAN. SRS steht für Software Radio Systems. Das ist eine irisch-spanische Firma, die Open-Source im Mobilfunk entwickelt. Das 4G-Projekt ist so ein bisschen eingeschlafen fast inzwischen, aber das 5G ist sehr aktiv. Kann man aber beide verwenden, um eben eine Open-Source-Basisstation mit einem General-Purpose-SDR laufen lassen. So. Dann gibt es Free 5GC, das ist ein anderer 5G-Core, der nur 5G kann, kein LTE-EPC, also hat die Evolution übersprungen. Und ist ursprünglich von einer taiwanischen Universität, ich glaube der National, kriege ich nicht mehr zusammen, egal, also eine taiwanische Universität oder mehrere dann auch in Kooperation, dann später Pegatron und andere taiwanische Firmen mit dazugekommen und inzwischen ist es ein Linux Foundation Projekt geworden. Ja, das Marketing behauptet leider immer, dass es der erste Open Source 5G Core wäre, was aber faktisch nicht stimmt. Open 5GS ist definitiv die ältere Implementierung. Free 5GC ist in Go geschrieben, Open 5GS in C. Kann man also sich überlegen, was man benutzen will. Free 5GC, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen seine eigene Bubble und ganz viele Leute überall benutzen Open 5GS. Also ich kenne eigentlich niemanden, der mit Free 5GC Erfahrung hat, aber es ist ein sehr komplexes und sehr umfangreiches und aktiv gemaintaintes Projekt. So, dann kommen wir dazu. Gehen wir ganz kurz zu dieser Slide. Da gab es diese zwei Zeilen, die ich nicht weiter erklärt habe. Circuit switched und packet switched. Ja, das ist ja so ein Grundprinzip, also im Deutschen ja wie leitungsvermittelt und paketvermittelt. Ja, also Grundprinzip der Datenkommunikation. 2G war ja ursprünglich rein leitungsverbunden oder vermittelt, also circuit switched, hat später eine packet switched Erweiterung bekommen. 3G war ja das UMTS, das Universal Mobile Telephony System, die eierlegende Wolle. Milchsau, ist tatsächlich so, wenn man die Spezifikation liest, das ist unglaublich. Also man hat quasi was designt, was alles kann, was so komplex ist, dass es kaum jemand vollständig implementiert wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen auch historisch bedingt, weil Ende der 90er diese Internet- und Dotcom-Bubble war und so viele Milliarden irgendwie in Forschung und Entwicklung gesteckt worden und man hat versucht, irgendwie die eierlegende Wollmilchsau zu implementieren. Gut, kann beides. Und bei 4G hat man sich dann entschieden, wir lassen Circuit Switched weg. Also klassische leitungsvermittelte Kommunikation, also Telefonanrufe, Videocalls, auch sowas wie Modemcalls, lassen wir weg und machen nur paketorientiert, also letztlich dann ja auch nur IP oben drüber. Inzwischen gibt es auch sowas, wo man rohe Ethernet-Frames über Mobilfunk machen kann, benutzt aber, glaube ich, kaum jemand. So, heißt also, ab 4G hatten wir ja keine Telefonie mehr. So, und die Lösung dafür, die jeder namentlich kennt, ist ja Volte. Voice over LTE, was technologisch, das ist eigentlich ein Marketingbegriff und kein technischer Begriff, der technologische Begriff dahinter ist IMS, das IP-Multimedia-System. Das ist wiederum was in der 3GPP und ich glaube vorher auch in der ETSI zum Teil irgendwie spezifiziert wurde, eigentlich als, wie soll ich sagen, Vereinheitlichung aller Telefonie überhaupt, also mit irgendwie Fixed Wireless Convergence und mit noch WLAN dabei und Mobilfunk und alles mögliche. Letztlich ist es, denke ich, nur deployed worden, also auch Packet Cable und was auch immer. Letztlich ist es nur im Mobilfunk wirklich kommerziell erfolgreich geworden. Und man braucht also, wenn man eben Telefonie über 4G oder 5G machen will in seinem eigenen Netz, braucht man nicht nur das eigentliche Mobilfunknetz, sondern man braucht darauf aufbauen noch den IMS-Core. Ja, also das Kernnetzwerk für das IP-Multimedia-System. Letztlich ist es ein sehr abgefahrener SIP- und RTP-Dialekt, der da gesprochen wird. Da machen die so Dinge wie IPsec Security Association Setup über SIP-Header. Habe ich auch schon implementiert. Ich finde es ja immer sehr interessant, was Leute sich so alles für kreative Dinge ausdenken. Ja, es hat nach unten halt leider eine sehr enge Integration des Mobilfunknetzes. Also es ist nicht einfach nur irgendein anderer IP-Dienst, der oben quasi wie unser Webbrowser im IP läuft, sondern es werden für die einzelnen Telefonate dann sogenannte Dedicated Bearer aufgebaut, also mit speziellen Quality-of-Service-Klassen, dass also die RTP-Flows dann wirklich eben Low-Latency und aber Server darf mal gerne einer verloren gehen und die TCP-Flows dann eher irgendwie höhere Latency und also das ist alles sehr differenziert und geht wirklich runter bis auf die physikalischen Transportkanäle auf der Funkebene. Und diese Integration ist eben zwischen dem IMS-Core und dem darunterliegenden IP-CAN, so wird das bezeichnet aus IMS-Sicht, also dem Mobilfunknetz. Ich habe vergessen, was CAN heißt. Also CAN in dem Kontext ist natürlich nicht das Controller Area Network, es ist irgendwas mit, ja, habe ich vergessen. Gut, was man da machen kann, ist, man kann Camaleo benutzen. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Ist erstmal so ein generischer SIP-Server, der mit Mobilfunk eigentlich gar nichts zu tun hat. Es gibt aber ein paar Leute, die Module dafür geschrieben haben, die auch offiziell in Camaleo mit drin sind, die einem ermöglichen, aus Camaleo eine PCSCF, eine ICSCF und eine SCSCF, eine die Abkürzungen. Nee, komme ich jetzt, bin ich, muss ich später nochmal drüber nachdenken. Machen wir weiter. Also P war Proxy, I war Interrogation und S war Serving. Aber a Call Service Control Function, glaube ich, was CCSCF. Ja, genau. So, ja, was man da noch braucht dazu, ist ein IMS-fähiges HSS. HSS ist der Home Subscriber Service, also die Teilnehmerdatenbank. Da gibt es inzwischen 3 Stück. Ursprünglich hatte man immer mal irgendwie FHOSS machen, benutzen müssen, eine abgehangene und unmaintainte Java-Monstrosität von Fraunhofer, die man, ja, wie gesagt, muss man jetzt nicht mehr benutzen. Es gibt eine Python-Implementation, eine sehr neue, erst 1-2 Jahre alt, würde ich schätzen, PyHSS. Und inzwischen kann auch das Open5GS HSS IMS unterstützen. Also Open5GS hatte schon immer ein HSS, weil ein HSS braucht man für jedes 4G-Netz als Subscriber-Datenbank, aber in der müssen halt diese ganzen zusätzlichen Attribute für IMS gespeichert werden können und das ist eine relativ neue Entwicklung in Open5GS. So, dann, wenn wir bei Volte sind, wollen wir natürlich auch Voice-over-Wi-Fi machen. Ja, und das geht mit einem Netzwerkelement namens EPDG, das Evolved Packet Data Gateway. Und ihr seht, Evolved, es gehört zu LTE. Ja, und ein Evolved Packet Data Gateway ist also eine Art IPsec-Konzentrator, der im Kernnetz oder am Rande des Kernnetzes des Mobilfunkbetreibers steckt. Und mein Mobiltelefon, wenn es Voice-over-Wi-Fi macht, macht eben erstmal einen äußeren IPsec-Tunnel zu diesem EPDG auf. Und in dem Tunnel drin wird dann der innere IPsec-Tunnel zu der PCSCF gemacht. Also wir haben 2 Layer verschachteltes IPsec. In Voice-over-Wi-Fi und das haben wir im Osmocom-Projekt implementiert in einem Projekt namens Osmo EPDG. Das kann man also mit Open5GS und Camaleo zusammenschalten und hat dann ein Voice-over-Wi-Fi-fähiges Netz. Der schwierigste Part daran ist nicht, diese ganze Software zu schreiben, sondern tatsächlich ein Telefon zu überzeugen, dass es Voice-over-Wi-Fi benutzt. Ja, das ist leider eine Entwicklung der letzten 10+ Jahre, dass die Hersteller immer dazu übergehen, alles durch explizite Whitelists nur freizuschalten. Also ja, sozusagen der Telefonhersteller, was ich in meinem Fall jetzt Samsung, hat irgendwie einfach weiß irgendwoher, dass die Deutsche Telekom irgendwie Voice-over Wi-Fi benutzt oder Vodafone in Deutschland und dann wird explizit dieses Feature in diesem Netz irgendwie aktiviert, aber nicht für alle anderen Netze, die das halt nicht sind. Ja, und wenn ich jetzt mein eigenes Netz betreibe, dann benutze ich natürlich eine Netzidentität, die nicht die von Deutsche Telekom oder Vodafone ist, weil ich will ja nicht irgendwie hier Angriffe auf deren Netze fahren oder irgendwie Spoofing betreiben oder irgendwelche unschuldigen Leute in mein Netz locken, sondern will ja nur Leute aus mit meinen eigenen SIM-Karten da rein buchen lassen und dann habe ich das Problem, wie bringe ich diesem Telefon bei, dass es doch bitte Voice-over-Wi-Fi machen soll. Da gibt es inzwischen ganze Wikis, die sich nur damit beschäftigen, wie man das irgendwie macht mit irgendwelchen ominösen Tools, die komische Dinge in irgendwelchen Speicherbereichen ändern und naja, gut. Die umgekehrte Seite haben wir jetzt seit letztem Jahr tatsächlich auch. Wir haben einen Asterisk-Fork gemacht, wäre nicht meine erste Wahl gewesen, aber der Kunde wollte das so. Der IMS-User-Equipment, also die Client-Seite von IMS implementiert. Das heißt, ich kann einen Asterisk nehmen, kann einen Smart-Card-Reader an USB anschließen, kann eine SIM-Karte da reinstecken und das macht dann quasi Voice-over-Wi-Fi gegenüber einem Netzbetreiber. Ja, das kann man so betreiben. Heute gibt es ein wunderbares Tutorial, eine Wiki-Seite, die ich da verlinkt habe. Kann jeder wahrscheinlich mit seiner SIM-Karte, die er hat, irgendwie bei einem deutschen Netzbetreiber machen, weil die deutschen Netzbetreiber alle Voice-over-Wi-Fi unterstützen. Das heißt, dann könnte man sozusagen einen Asterisk aufsetzen, der als Nebenstelle eine SIM-Karte hat, aber die überhaupt nicht über ein Mobilfunknetz sprechen, sondern es geht alles über das Internet mit dem Voice-over-Wi-Fi-Pfad sozusagen. Es muss ja auch nicht über Wi-Fi gehen. Ja? Es ist ja nur ein IPsec-Tunnel. Ob der über Wi-Fi geht oder über Ethernet oder über sonst irgendwas anderes, ist ja völlig irrelevant. So, damit kann man also auch Spaß haben. Für Voice Calls ist das implementiert, eingehend, ausgehend, keine Supplementary Services. SMS ist nicht implementiert, man sieht aber die eingehenden Ankommen, wenn man einen Wireshark aufmacht. Es gibt ein wunderbares Projekt, was das alles für den, unbedarften Anwender etwas benutzbarer gemacht hat. Das nennt sich Docker Open 5GS. Das ist also ein Docker Containerized Setup, was ein komplettes 4G, 5G RAN plus Core-Netzwerk plus IMS-Core plus teilweise noch Simulatoren für Telefone und was auch immer alles starten kann. Ja, also wenn man das gar nicht über echte Funk machen will, sondern auch die Telefonseite simulieren will, nur um diese ganzen Nachrichten und alles zu sehen, kann man sich dort anschauen, kann man sich runterladen, kann irgendwie Docker Compose aufrufen und dann werden irgendwie 25.000 Container gestartet. Und vorkonfiguriert, ja, mit sinnvollen Config-Files und so. So, für die SIM-Karten noch die letzten paar Minuten eine Slide dazu. Ist bekannt, danke. Gibt es ein Software-Tool namens PySIM. Das ist ein Python-SIM-Karten-Tool, deswegen der besonders einfache Name. Unterstützt fast alle Spezifikationen, die es in dem Bereich gibt für SIM-Karten. Kann also tausende verschiedene Parameter in hunderten von Dateien auf allen Varianten von SIM-Karten enkodieren, dekodieren. Kann man sich gerne anschauen. Wird man wahrscheinlich zweifelsfrei sowieso benutzen, wenn man irgendwie seine eigenen SIM-Karten programmiert. Es gibt kaum Alternativen im Open-Source-Bereich. Was es dann auch noch Schickes gibt, ist ein SimTrace 2. Das ist ein SIM-Karten-Protokoll-Tracer. Wer also schon immer mal mitlesen wollte, was zwischen SIM-Karte und Telefon hin und her geht, kann sich sowas zwischen seine SIM-Karte und sein Telefon stecken. Habe ich mal irgendwann in 2010 mit einem Freund zusammen entwickelt, die Hardware dafür und die Firmware. Und wir dachten, wir bauen mal 100 und hoffen, dass irgendwie die 100 sich jemals verkaufen. Inzwischen haben wir, glaube ich, mehr als 2.500 schon oder so. Das ist Open Source Hardware, also es werden auch genug andere Leute selber nachgebaut haben. Immer wieder erstaunlich, was so obskure Dinge, wie viele Leute das dann haben wollen. Der Vollständigkeit halt noch ein paar andere Projekte, die öfter mal genannt werden in dem Kontext oder gehypt werden vielleicht auch. Es gibt Magma, das ist ursprünglich ein Facebook-Projekt von Facebook Connectivity. Inzwischen ist es Teil der Linux Foundation, da wird ja immer alles irgendwie geparkt, wenn eine Firma irgendwie nicht mehr genug Funding vielleicht reinstecken will, würden böse Zungen behaupten. Ich sage jetzt nicht, dass ich mir die Argumentation zu eigen mache. Der Fokus bei Magma ist sehr viel auf Orchestration und Cloud-Enablement und große Deployments und Metriken und was auch immer. Versuchen so ein bisschen alles abzudecken, haben nicht ihre eigenen Mobilfunkstacks implementiert, sondern forken dann anderen Code wie Open Air Interface, wozu ich gleich noch kommen werde. Und es ist eher so eine Art Turnkey-System für jemanden, der sagt, so ein Netzbetreiber, der sagt, ich habe keine Ahnung, aber ich will einfach nur irgendwas betreiben. Würde ich nicht empfehlen für jemanden, der sich mit Mobilfunkprotokollen tatsächlich beschäftigen will. Open Air Interface, die letzte Slide, ist entstanden aus einem 3G-Forschungsprojekt beim Eurecom. Das ist ja so ein Forschungszentrum in, ich glaube, Sophia Antipolis in Südfrankreich. Implementiert heute viele Teile von 4G und 5G, RAN und Core Network. Da gibt es inzwischen eine Foundation dazu. Ist leider vieles der Code unter einer Lizenz, die weder der Open Source Definition des OSI noch der Debian Free Software Guidelines noch der FSF Free Software Definition unterliegt. Also man kriegt den Source, aber man darf es eigentlich nur für Forschung benutzen und nicht für irgendwas anderes. Ja, wem das reicht, kann das gern benutzen. Ich versuche es zu vermeiden, weil es gibt ja andere Projekte, die echte Open Source Lizenzen haben. So, dann gibt es noch andere Projekte, EUPF springe ich jetzt vielleicht mal drüber. Es gibt dann noch andere Tools, mit denen man irgendwie die Diagnoseschnittstellen in Telefon anzapfen kann und Protocol Traces aus einem proprietären Telefon rausbekommt. Es gibt zwei wunderbare Sammlungen auf GitHub, Awesome Telco Projects und Awesome 5G Projects. Da findet man noch diverse andere Beispiele. Also es gibt sehr viel freie Software im Mobilfunkbereich inzwischen. Und damit komme ich zum Ende und wir haben noch 5 Minuten für Fragen. Vielen Dank.
Ja, Ich weiß jetzt nicht, weil jetzt schon die nächsten Leute reinkommen, ob wir wirklich noch so viel Zeit für Fragen haben. Vielleicht eine?
Ich nehme das schon, keine Angst. Man hört jetzt ja so viel von Open RAN.
Man hört so viel von?
Open RAN.
Ja, hat gibt's mit Open Source nichts zu tun.
Naja, gibt's da, also das ist ja Management von 5G-Netzwerken, sage ich mal.
Also Open RAN, das Open bezeichnet im Wesentlichen Open im Sinne von offene Spezifikation. Also
meine Frage ist, gibt es dafür eigentlich inzwischen irgendwie Open Source Software?
Ja, das hatte ich auf der einen Slide von
das Open, alles Closed Source.
Von SRS RAN hatte ich das irgendwo mit drin. Also SRS RAN kann zwei der ORAN 7.2 und ORAN 8.8 als Splits. Ich finde jetzt die Slide gar nicht, aber SRS RAN implementiert ORAN, ja, als Open Source. Gut, Dankeschön.